The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. Juli.
Dealing with everything we have to do with, look, if...
Der Geist ist aus der Flasche. Mit seiner trostlosen Fernsehperformance hat der amerikanische Präsident Joe Biden eine Debatte losgetreten über seine mentale Gesundheit und den weiteren Verbleib im Amt.
And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Neu ist, es wird nicht mehr nur intern getuschelt und gegrummelt, sondern es wird öffentlich Stellung bezogen. 6 Wochen vor dem großen demokratischen Parteitag und 130 Tage vor der Präsidentschaftswahl meldet sich nun seine demokratische Fangemeinde, die es bislang war, zu Wort und erstmals nicht mit Zustimmung oder Ermunterung für den Joe. Den Auftakt machte der texanische Kongressabgeordnete Lloyd Doggett am Dienstag. Lloyd Doggett kommt aus dem Wahlkreis des legendären amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson und der hatte, als nichts mehr ging in den Umfragen, der Vietnamkrieg tobte, auch zurückgezogen. Der sagte, Zitat, Lyndon Johnson hat unter sehr schwierigen Umständen eine schmerzhafte Entscheidung gefällt, nämlich zurückzuziehen. Präsident Biden sollte dasselbe tun. Zitat Ende. Ausgelöst wurde diese Debatte im demokratischen Lager durch einen kollektiven Aufruf der Kolumnisten der New York Times. Dazu muss man wissen, die New York Times erreicht vor allem das demokratische Wählerspektrum in Amerika. Gegen diese Zeitung kann ein Demokrat eigentlich keine Wahlen gewinnen. Und in diesem Aufruf in der New York Times, da heißt es sinngemäß, ich fasse das in meinen Worten zusammen, das war's, Joe, lass einen anderen oder eine andere ran, du hast keine Chance mehr, zieh zurück. Dadurch ist der Druck im demokratischen Lager entstanden, der die bisherige Schweigespirale beendet hat. Denn getuschelt wurde auch schon bislang über die mentale Herausforderung des Jobs für Joe Biden. Jetzt aber, unter dem Siegel auch der zugesagten Anonymität von CNN, werden auch brutale Drohungen, muss man sagen, in Richtung des Präsidenten ausgesprochen. So sagt ein, laut CNN, namhafter Demokrat das folgende, Zitat, wir sind beunruhigt, wir wollen Joe Raum geben, seine Entscheidung zu treffen. Aber wenn er sie nicht trifft, diese Entscheidung, werden wir sehr laut werden. Zitat Ende. Plötzlich müssen sich alle äußern, denn die weitere Tabuisierung des Gesundheitszustandes von Biden gilt jetzt als Verstoß gegen das Prinzip einer demokratischen Debattenkultur. Also, besonders trickreich meldet sich dann auch die große alte Dame der Demokratischen Partei zu Wort, Nancy Pelosi. Im Interview mit Andrea Mitchell von MSNBC, da sagte sie über die Stimmung innerhalb der Partei nach diesem TV-Interview.
I hear mixed. So it's split somewhat or like, well, how can we subject the process to what might be possible? And others are, Joe's our guy. We love him. We trust him. He has vision, knowledge, judgment, integrity.
Gefragt, wie es denn jetzt weitergeht mit ihm und seinem Gesundheitszustand, antwortet Nancy Pelosi.
I trust his judgment. I think that, again, I'm not a doctor. I can't say what happens 3-4 years down the road.
Die Interviewerin will schließlich wissen, ob Biden jetzt nicht alle Zweifler, die es jetzt so reichlich gibt, durch ein Interview oder ein Townhall-Meeting widerlegen müsste. Und zwar ein Interview oder ein Townhall-Meeting, in dem er frei spricht, ohne Teleprompter.
Absolutely positive, you're so right. I think my recommendation is for him to have some interviews with serious journalists, you among them, no holds barred, any questions fair, and just sit there and be Joe. Show your value, show your knowledge, show your judgment, show your empathy for the American people. And I think that that would be a great thing for him.
Damit fordert Pelosi also nicht den sofortigen Rückzug, aber sehr trickreich verlangt sie nach einem sichtbaren, hörbaren Beweis seiner Fitness. Und allein diesen Beweis mehrfach einzufordern, heißt, seinen Gesundheitszustand und seine Fitness für das Amt in Frage zu stellen. Damit ist der Bann gebrochen. Die Immunisierungsstrategie des Weißen Hauses, die Joe Biden als einzigen Trump-Bezwinger und damit als alternativlos dargestellt hat, die funktioniert nicht mehr. Die einzige, die es immer noch versucht, ist die Ehefrau des Präsidenten, Jill Biden. Sie bezichtigt Trump der Lüge. He lies, ruft sie im Zustande der Erregung. Das Weiße Haus ist in der Defensive. Eine Sprecherin lehnt es ab, weitere Gesundheitsgutachten vorzulegen. Das letzte stammt ja auch erst vom Februar. Fazit: Die Frontstellung der Auseinandersetzung um diese Präsidentschaftswahl hat sich jetzt fundamental verändert. Ein Joe Biden, der am helllichten Tag umnachtet wirkt, ist nicht mehr der effektive Gegner, sondern der wertvollste Mitarbeiter von Donald Trump. Alle ahnen das, nur er offenbar nicht. Oder, um es mit dem griechischen Tragödiendichter Sophokles zu sagen, Zitat, wen die Götter vernichten wollen, den schlagen sie mit Blindheit. Unsere weiteren Themen heute. Im Interview spreche ich jetzt gleich mit dem CEO von Breitling, der Uhrenmarke, Georges Kern. Der Mann weiß, wie man in der Luxusbranche ein Geschäft macht und er erklärt uns, warum seine Läden besser als der E-Commerce funktionieren.
Man möchte das Produkt fühlen, berühren. Man möchte sich auseinandersetzen mit dem Personal. Man nimmt Freunde mit und dergleichen. Das ist ein ganz anderer Kaufentscheid.
Unsere Börsenkollegin Anne Schwed hat einen Blick in die letzten Notenbankprotokolle der Fed geworfen. Und wir lernen eine wirklich gute Idee aus Schweden kennen, wie man die Familienpolitik attraktiver gestaltet. Außerdem berichten wir über eine Initiative, wie sich Musiker vor der immer größeren Gefahr der künstlichen Intelligenz schützen wollen. Die Armbanduhr. Eigentlich ja ein Produkt, das man heutzutage nicht mehr braucht. Die Zeit gibt's an jeder Ecke. Im Auto, an der Bushaltestelle, auf dem Fernseher und, naja, eigentlich reicht ein Blick auf das eigene Mobiltelefon. Aber der Kauf einer Luxusuhr, der läuft trotzdem wie geschnitten Brot für die Hersteller. Der Kauf einer Luxusuhr erfüllt nämlich einen anderen Zweck. Man investiert nicht in die Uhrzeit, sondern in einen Lebensstil und man sichert sich ein Statussymbol. Und als das wird es ja auch verkauft, wie in diesem Spot der Uhrenmarke Breitling mit dem Fußballstar Erling Haaland aus Norwegen.
You get out there. You work. You go after it.
Sowas wirkt. Der Markt ist nicht nur stabil, er wächst und er wächst. Die führenden Hersteller der Branche erzielen enorme Umsätze und schöne Gewinne. Letztes Jahr knackte Rolex die 10 Milliarden Schweizer Franken Umsatzmarke. Breitling ist mit 870 Millionen Euro deutlich dahinter, aber auch nicht schlecht dabei. CEO und Miteigentümer Georges Kern hat den Umsatz in seiner Zeit, in den 7 Jahren, in der er der Firma vorsteht, mehr als verdoppelt. Also der Mann weiß, wie es läuft. Wie bleibt ein solches Luxusgeschäft in Zeiten von Krieg und Katastrophe profitabel? Warum kauft man heutzutage noch teure Uhren? Wie lädt man das Lifestyle-Gefühl der Kundschaft immer wieder auf? Was genau ist es, was die Kunden zum Kauf bewegt und wo eigentlich kaufen sie? Im Shop oder im Internet? Das alles bespreche ich jetzt gleich mit Kern. Seit 2017 ist er der CEO des Uhrenherstellers Breitling. Also lassen wir uns doch mal von ihm erklären, wie das funktioniert. Vielleicht können wir, falls Sie und ich nicht im Uhrengeschäft sind, trotzdem von ihm was lernen. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Herr Kern.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Wo immer ich gehe, ich habe nicht immer gutes Wetter, ich habe noch nicht überall eine Cola, aber die Uhrzeit, Herr Kern, die habe ich nun wirklich überall und zwar dank der Uhren, die sie überall hängen, aber eben auch dank des iPhones. Wofür braucht der Mensch heute noch eine Uhr am Armband?
Für die einen ist es sicherlich ein Statussymbol. Insbesondere sehr teure Markenuhren bleiben ein Statussymbol, ähnlich wie sie es in der Mode haben. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass trotz allem viele Menschen und Konsumenten eine Dreizeigeruhr wollen oder eine normale Anzeige und keine digitale Uhr. Und deswegen trägt man etwas am Handgelenk. Aber es stimmt natürlich schon, dass sie heute auf Computer, iPhones, iPads und dergleichen die Uhrzeit sehen. Aber wie gesagt, es sind Emotionen, die sie hier generieren oder wir als Marke generieren. Das ist Ästhetik, das ist Uhrmacherkunst. Das sind alles solche Elemente, die einfach wichtig sind beim Kauf einer Uhr, ähnlich wie wenn sie Kunst kaufen. Warum soll man Kunst kaufen, sich ein teures Bild an die Wand hängen, wenn man ein Screen hat und irgendwas ablaufen lässt? Das wäre die gleiche Frage.
Wenn ich mir die Jungs, und es sind im Wesentlichen Jungs aus dem Silicon Valley, angucke, da fällt auf, dass die eigentlich auf Symbole ihres Reichtums, wenn ich an Mark Zuckerberg denke, verzichten. Die tragen Jeans und T-Shirt, auch Tim Cook, die sind eigentlich, sag mal, optisch alle unauffällig eher. Was bedeutet das eigentlich? Entwickelt sich Europa und Amerika da auseinander oder ist das ein Trend, den sie fürchten?
Also der Mark Zuckerberg, der tuckert ja mit seiner 100-Meter-Yacht momentan vor Mallorca. Also der gibt schon sein Geld aus. Und Fakt ist einfach, dass heute die Generation Z hauptsächlich Konsument von Luxusgütern ist. Wir haben Länder wie zum Beispiel China, wo im Durchschnitt jemand aus dieser Generation bis zu 40% seines Einkommens in Luxusgüter investiert. Es sind also die jungen Generationen, die Luxusgüter kaufen, nicht nur Uhren, sondern auch Mode und was auch immer und Schmuck, und nicht die ältere Generation. Also es besteht auch eine Demokratisierung des Luxus. Das sehen wir in Indien, das sehen wir in Indonesien, Malaysia, grundsätzlich auch in Nordamerika, weil der Markt reift. Also ich glaube in keinster Weise, weil sonst würde die Uhrenindustrie nicht dermaßen wachsen, dass jetzt Konsumenten auf, sagen wir mal, eben Statussymbole verzichten. Ganz im Gegenteil, der Luxus geht in die Breite. Luxus ist mehr und mehr verfügbar oder potenziell verfügbar bei vielen Menschen, weil auch der Durchschnittsreichtum oder die Einkommen weltweit steigen. Insofern bin ich auch sehr zuversichtlich in Bezug auf die Zukunft der gesamten Industrie. Und wenn Sie sich die Börsenkurse anschauen, aller dieser großen Gruppen explodieren die seit den 80er Jahren. Ich kenne keine einzige andere Industrie, außer jetzt kürzlich Artificial Intelligence, wo die Börsenkurse so dermaßen über 40, 45 Jahre gestiegen sind.
Und wie reflektiert sich die Welt in Unordnung, also Krieg und Kriegsgefahr? Ist das für Ihre Kundschaft, überhaupt für die Kundschaft von Luxus- und Statussymbolen interessant? Oder sagt diese Kundschaft gerade deshalb, jetzt mache ich mir, my home is my castle und mein Körper ist das letzte Refugium, das mir Putin und Xi Jinping nicht wegnehmen kann?
Also sowohl als auch, das ist eine interessante Frage, weil nach Covid hatten wir ein Jahr diese sogenannten Revenge Buying. Die Leute saßen zu Hause 2 Jahre hinterm Bildschirm, Zoom-Meetings, Team-Meetings und konnten im Prinzip nichts unternehmen. Und dann ist regelrecht die Luxusgüterindustrie explodiert. Was aber natürlich auch stimmt, und hier reden wir über sogenannte Consumer Sentiment, ist, wenn das externe Umfeld so negativ geartet ist wie momentan mit Krieg in der Ukraine, Gaza, Inflation, hohe Zinsen, schlechte Politik und was auch immer, dass die Leute dann ihren Kaufentscheid verschieben. Das Geld ist da, aber man sagt, okay, ich kann das auch in 6 Monaten oder 8 Monaten kaufen, weil um ein Luxusprodukt zu kaufen, müssen sie in einer guten Stimmung sein. Sie müssen in einer positiven Stimmung sein. Sie müssen sich wohlfühlen und dann, ja, dann gibt man das Geld aus.
Nun leben wir im digitalen Zeitalter. Trotzdem registriere ich, dass Sie die Zahl der Shops in Ihrer Zeit, in Ihren 7 Jahren, enorm ausgeweitet haben. Welchen Sinn macht das und was können wir, die wir vielleicht nicht mit Uhren handeln und Geschäfte machen, sondern in anderen Businesses unterwegs sind, was können wir von Ihnen lernen über das Verkaufen in digitaler Zeit?
Also, Sie müssen sich vorstellen, dass 60% unserer Industrie noch nicht mal E-Commerce hat. 60% haben kein E-Com. Das ist ein Produkt wie eine Uhr. Wir nennen das Hard Goods. Zu kaufen ist ganz was anderes als ein paar Schuhe oder Sportschuhe. Man möchte das Produkt fühlen, berühren. Man möchte sich auseinandersetzen mit dem Personal. Man nimmt Freunde mit und dergleichen. Es ist ein ganz anderer Kaufentscheid. Was richtig ist, dass der Entscheidungsprozess zu 70% online abläuft, über Blogs, über Informationen, Website und dergleichen. Aber insbesondere junge Leute wollen diese physische Erfahrung von Boutiquen haben. Und da gibt es Studien noch und nöcher. Und das Beste, was sie da anbieten können, sind die eigenen Boutiquen, weil sie eben diesen 360-Grad-Umfang der Marke entdecken.
Aber online sind Sie doch auch vertreten. Also es ist nicht so, dass man nur im Laden kauft, sondern Sie haben auch Online-Shops.
Also ich will mal sagen, wir sind Multi-Channel. Das heißt, wir haben Händler, wie jetzt in Deutschland Wempe oder Rüschenberg oder Bucherer. Wir haben unsere eigenen Boutiquen. Dann haben wir Boutiquen, die von unseren Partnern betrieben werden. Und sie haben E-Com. Aber E-Com ist 6-7%, macht 6-7% des Umsatzes aus. Wie gesagt, das ist völlig marginal. Mhm. Aber sie müssen es anbieten, weil das teilweise bei gewissen Kunden eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, die Boutique ist, wie Sie es gesagt haben, nicht nur ein Marketing-Tool, definitiv, sondern eben auch ein sehr starker Verkaufsplatz, wenn Sie so wollen.
Verstehe. Sagen Sie, was kann man von Ihnen denn lernen? Wie kriegen andere das hin oder ist das alles so uhrenspezifisch oder gibt es was, wo Sie sagen, das kann auch die Medienindustrie oder vielleicht man bei Porsche und anderswo von Ihnen lernen?
Das Schöne in der Uhrenindustrie ist ja, dass wir im Prinzip einen Bedarf kreieren. Also wir antworten nicht auf einen Bedarf.
Sag ich ja, mit der Uhr braucht man eigentlich nicht.
Kein Mensch braucht eine Uhr. Ich war neulich mal auf dem Podium mit einem Freund von mir, der CEO eines Hörgerätherstellers ist. Und er hat gesagt am Schluss, wir produzieren Produkte, die viele brauchen, aber niemand will. Und ich habe gesagt, wir produzieren Produkte, die niemand braucht, aber alle wollen. Und das ist der Riesenunterschied, weil wir eben Menschen sind. Wir sind keine Roboter. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, was kann man lernen? Wenn Sie einen Bedarf kreieren, gibt es in diesem Sinne keine Rezepte. Ja? Das ist wie ein Koch. Man macht den Kühlschrank auf, man schaut, was ist im Kühlschrank und dann macht man eben eine Vorspeise, eine Hauptspeise, ein Dessert. Entweder schmeckt es gut oder schmeckt nicht gut. Aber es ist alles intuitiv.
Verstehe. Herr Kern, dann glaube ich, sind wir ein bisschen schlauer geworden, haben was gelernt über Breitling, aber auch über das Geschäft mit einer Ware, die man eigentlich nicht braucht. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
Vielen Dank nochmals für die Einladung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut heute jeder auf die Protokolle der vergangenen Notenbank-Sitzung der Fed. Und wer könnte da besser informiert sein als unsere Frau an der Wall Street. Wir schalten nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Vor etwa einem Monat, Anne, trafen sich ja die Chefs der Fed. Das Protokoll dieser Sitzung wurde jetzt veröffentlicht. Also, sag uns bitte, was steht da drin? Was sind die Ergebnisse? Und die Frage aller Fragen, Anne, können wir in nächster Zukunft mit Zinssenkungen in den USA rechnen?
Also mal eher nicht in wirklich naher Zukunft. Aus den Protokollen lässt sich rauslesen, dass die Fed nach wie vor nicht bereit ist, die Zinsen zu senken, bevor man nicht eine nachhaltige Entwicklung in Richtung des 2% Inflationsziels sehe. Die Inflation bewege sich zwar in die richtige Richtung, aber nicht schnell genug, um die Zinsen jetzt schon zu senken. Die Notenbanker seien sich einig, dass noch weitere Daten nötig seien, um eine Bestätigung zu bekommen, dass die Inflation wirklich fällt. Es gab auch ein paar Notenbanker, die sogar eine weitere Zinserhöhung ins Spiel brachten. Letzten Endes wurden die Zinsen bei dem Treffen aber wie erwartet unverändert gelassen. Inzwischen gehen die Notenbanker von maximal einer Zinssenkung in diesem Jahr aus. Die Märkte preisen jedoch noch zwei Senkungen ein. Die haben gestern übrigens nicht mehr auf die Protokolle reagiert, weil an der Wall Street nach einem halben Trading-Tag schon Schluss war. Heute ist nämlich der 4th of July Feiertag und da hat die Börse komplett zu.
Ford hat ja jetzt auch die Bücher geöffnet. Sag uns, wie sind denn deren Verkaufszahlen eigentlich ausgefallen?
Tatsächlich gut, kann man sagen. Die Verkäufe gingen um 1% nach oben verglichen mit dem Vorjahresquartal. Angetrieben wurde das durch ein starkes Wachstum von 5% bei den Truckverkäufen. Insgesamt wurden knapp 310.000 Trucks, also Pickup-Trucks und Liefervans, verkauft im abgelaufenen Quartal. Das ist in der Kategorie damit das beste zweite Quartal von Ford seit 2019. E-Autos wurden rund 24.000 verkauft. Da gab es überraschenderweise einen Anstieg um 61%. Die E-Autos würden auch neue Kunden zu Ford bringen, hieß es. Bei den Hybridfahrzeugen gab es auch ein Wachstum, und zwar von 56%. Das ist ein neuer Rekord, seit Ford vor 20 Jahren damit anfing, Hybride anzubieten. Viele Autobauer gehen ja gerade wieder stärker auf Hybride, um die Transition zu E-Autos zu vereinfachen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass uns die Schweden erst zeigen müssen, wie Familienpolitik wirklich funktioniert. Fakt ist, Elternzeit ist nicht wie auf dem Ponyhof. Wer sich um den Nachwuchs kümmert, der sollte doch wenigstens keine allzu großen finanziellen Nachteile erleiden müssen. In Schweden hat man das verstanden. Das Elterngeld fällt dort nämlich ziemlich großzügig aus. In den ersten 12 Monaten erhalten die Eltern 80-90% ihres ursprünglichen Lohns. Seit Anfang Juli gibt es jetzt noch ein neues Gesetz, das den Eltern gestattet, einen Teil der bezahlten Elternzeit auch auf andere Familienmitglieder zu übertragen. Das bedeutet, jetzt dürfen nicht nur Mama und Papa die Kinder betreuen, sondern auch Oma und Opa zum Beispiel. Und die würden dann ebenfalls dafür Geld bekommen. Davon können junge Eltern, Arbeitgeber, Großeltern in Deutschland nur träumen. Aber wer weiß, vielleicht braucht es ja so ein Vorzeigebeispiel, um auch hier etwas zu ändern. Der Sozialstaat in Deutschland ist ja nun groß und auch großzügig, aber irgendwie hat man das Gefühl, er fördert oft das Falsche.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man nicht sicher sagen könnte, ob das hier wirklich Elvis ist oder eben nicht. Wir wissen ja schon längst, dass die künstliche Intelligenz eine Menge drauf hat. Letztes Jahr staunten wir nicht schlecht, als wir den verstorbenen John Lennon plötzlich den neuen Beatles-Song Now and Then singen hörten. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, aber KI wird nicht mehr nur benutzt, um verstorbene Künstler zum Leben zu erwecken. Inzwischen wird sich auch an den Stimmen der lebenden Künstler vergangen. Die sind wenig begeistert. Man kann das nachvollziehen. Schließlich verdienen sie damit doch ihr Geld. Zwar mit dem Singen, nicht mit der Kopie durch die KI. Und deswegen hat jetzt der US-Bundesstaat Tennessee, der als Mekka der Musikindustrie in den USA gilt, ein neues Gesetz verabschiedet. Den Elvis Act. Über den hätte sich Elvis sicherlich sehr gefreut. Der Governor Bill Lee beschreibt diesen Elvis Act folgendermaßen.
It's called the Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act. ELVIS Act, the Elvis Act.
Er soll also Kreative vor unbefugter Verwendung ihres Namens, ihres Bildnisses und eben auch ihrer Stimme schützen.
Every one of you who's an artist, wenn ihr Künstlerinnen, Toningenieure oder Produzenten seid, habt ihr eine Gabe und die darf nicht kopiert oder gestohlen werden. KI, so nützlich sie auch sein kann, wenn sie richtig eingesetzt wird, kann auch die Karriere eines Künstlers zerstören.
Das ist doch mein erster Schritt, um die Kreativbranche vor der totalen Invasion der Roboter, der Stimmroboter zu bewahren. Denn wenn wir mal ehrlich sind, KI mag ja beeindruckend sein, aber manchmal auch etwas unheimlich. Denn eine wichtige Sache bleibt auf der Strecke, das Menschliche, die Authentizität und damit auch die Seele der Musik. Und weil wir genau das so schätzen, kommt jetzt ein Song, der auch wirklich von Elvis gesungen ist, versprochen. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher
in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true?
Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio an diesem Mikrofon meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steiger.
Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Answers gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream.